SPD-Politiker fordern ein Sondervermögen für innere Sicherheit. Der Iran schießt Raketen auf Israel und Gelsenkirchen verbietet E-Roller. Die Tagespolitik ist spannend und Medien hecheln von einem Aufreger zum nächsten. Aber was ist eigentlich mit den Aufregern von gestern? Was ist mit Milliardenverschwendung bei Impfstoffen, Milliardenverschwendung bei Maskenkäufen und Milliardenbetrug bei Corona-Hilfen? Was ist mit den humanitären Auswirkungen der Covid-Maßnahmen? Was ist eigentlich mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie? Übernehmt Verantwortung ist der Appell von Professor Matthias Schrappe. Der Infektiologe und Gründungspräsident des Aktionsbündnis Patientensicherheit fordert Aufarbeitung und das Eingestehen von Fehlern. Herr Schrappe, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Herr Görne.
Im ZDF liefen in den vergangenen Wochen mehrere maßnahmenkritische Reportagen. Die RKI-Protokolle haben für Aufregung gesorgt und die FDP fordert eine Enquete-Kommission. Ist die Corona-Aufarbeitung in Schwung gekommen?
Ja gut, man redet zumindest darüber. Ob eine Aufarbeitung in Gang gesetzt werden kann, die über den Austausch von Höflichkeitsfloskeln und vorgefertigten Entschuldigungsformeln hinausgeht, das wird sich politisch noch zeigen. Zumindest ist man zurzeit dabei zu überlegen, wie man das gestaltet.
Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Bück, sprach davon, dass uns die Aufarbeitung durch den Ukraine-Krieg ein Stück weit genommen wurde, also abgesagt wegen anderer Sorgen. Ist das für Sie legitim, das so zu begründen? Ist das plausibel?
Ja, plausibel ist es schon. Auch die Wähler können ja nur ihr Interesse, ihre Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Zahl von Krisen richten. Das liegt in der Natur des Menschen und auch in der Natur der verfügbaren Aufmerksamkeit. Trotzdem muss man sagen, die Ukraine-Krise ist ein schwerwiegendes Faktum. Aber die Pandemie mit der Relativierung eigentlich für unverzichtbar gehaltener Grundrechte und so weiter ist natürlich noch präsent und war ein Eingriff, den wir eigentlich in unserem Land selbst seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben.
Hessens Altministerpräsident Volker Bouffier hat sich auch im ZDF zu Wort gemeldet. Er sagte, Deutschland sei im Großen und Ganzen gut durch die Pandemie gekommen. Also dieses gut durch die Pandemie, das hört man derzeit häufiger. Das klingt nach Schulnote 2. Welche Note würden Sie geben?
Eher Schulnote 4. Nicht? Also meinetwegen ausreichend. Aber wir sind gut da durchgekommen, was auch der Gesundheitsminister ja immer wieder sagt, das ist eine komplette Überschätzung und vor allen Dingen eine sträfliche Selbstüberschätzung. So kann eine konstruktive Kritik nicht laufen. Wir müssen schon ein bisschen dahin gehen, wo es weh tut. Und da müssen wir reden über, haben wir die Infektion richtig eingeschätzt? Haben wir die Prävention optimal gestaltet? Was war mit den Alten in den die vorerkrankt waren und in dem Altersheim gestorben sind. Was ist mit den Kindern gewesen? Also wir können unmöglich sagen, dass wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Also deswegen 4 ist noch eine relativ gnädige Notenvergabe.
Dann blicken wir mal ins Detail. Es war früh bekannt, dass vor allem ältere Menschen mit mehreren Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für Covid-19 hatten. Daraus wurde abgeleitet, dass die Gesamtbevölkerung Kontakte reduzieren müsste, damit diese Gruppe dann quasi mitgeschützt wird. Wie effizient war dieses Vorgehen aus Ihrer Sicht?
Dieses Vorgehen war nicht effizient und stellt den Grundfehler des Vorgehens in Deutschland und anderen westlichen Ländern dar. Also ich liefere jetzt gerade diese Charité-Serie mit einer Staffel, die im 19. Jahrhundert spielt. Damals hatte man gerade Bakterien und später dann Viren erkannt, dass sie überhaupt da sind. Damals war das verständlich, dass man sagte, okay, wir gucken darauf, dass sich die Erreger nicht von einem Menschen auf den anderen übertragen. Und das ist sozusagen alles, was wir tun. Mittlerweile ist die moderne Infektiologie, also die Lehre von den Infektionskrankheiten, deren Verhinderung und deren Behandlung, weiter fortgeschritten. Und der wichtigste Punkt ist, wir müssen den Erreger in Blick nehmen und dessen Übertragung völlig klar, aber gleichberechtigt daneben sehen, um welche, wir nennen das Wirte, also welcher Natur die Patienten sind, die besonders gefährdet sind. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man einen Patienten, der meinetwegen eine Chemotherapie durchmacht, einem Infektionsrisiko aussetzt oder einem Gesunden oder einem Alten oder einem Jungen oder einem Herzkranken oder einem Diabetiker oder einem Gesunden, der überhaupt nichts hat. Also die Wirtseigenschaften sind genauso wichtig für das Entstehen einer Infektionskrankheit wie der Erreger selbst. Das Dritte im Bunde sind die sozialen Umfeldbedingungen, also wie zum Beispiel, Sie erinnern sich an die fleischverarbeitende Industrie, die Unterbringung zum Beispiel in Pflegeheimen. Aus dieser Trilogie entsteht eigentlich erst das, was wir als Infektionskrankheit kennen. Und diese beiden letztgenannten, also die Wirtseigenschaften und die Umgebungsfaktoren, haben wir sträflich vernachlässigt. Eine moderne Herangehensweise hätte die Erregereigenschaften mit den Mutationen etc. pp. Gleichberechtigt neben die Wohnsituation, die soziale Situation und die Wirtseigenschaften gestellt. Und bei den Wirtseigenschaften wäre uns natürlich als erstes die Altersverteilung aufgefallen und man hätte deswegen darauf besonders achten müssen. Das war ein Urfehler in der ganzen Planung hierzulande.
Wenn über diese Zeit gesprochen wird, kommt fast immer das Symbol Bilder von Bergamo. Auch Volker Bouffier hat das wieder angesprochen als ein Schockerlebnis. Andere sind aber der Auffassung, die Bilder wurden falsch interpretiert und diese Lastwagenkolonne kam nur deswegen zustande, weil es dort einen Einäscherungszwang gegeben hat, den es vorher nicht gegeben hat und weil andere Maßnahmen eben dazu geführt haben, dass es zu diesen Bildern kam. Wie sehen Sie denn diese Bilder von Bergamo heute?
Eigentlich dürfte das gar nicht mehr strittig sein. Es hätte der Bayerische Rundfunk, die Faktenchecker, haben das ja ausgearbeitet. Es waren 9 Lastwagen, die, wie Sie sagen, gar nicht aus dem Grund, dass da jetzt sozusagen so viele Todesfälle waren, dass man nicht mehr mit der Bestattung hinterhergekommen wäre, es hier auf den Weg gemacht haben, sondern weil man Begräbnisfeier mehr räumlich verteilen wollte, damit da nicht weitere Ansteckungen vorhanden waren. Es sind 9 Lastwagen gewesen, die sind auf diesem ikonischen Foto zu sehen gewesen und man hat den Eindruck, dass da sozusagen jetzt ganze Kolonnen von Lastwagen Leichen wegtransportieren. Das, was wir in Bergamo gesehen haben, ist nicht etwa alleine eine Epidemie, sondern ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem, das falsch vorbereitet und falsch organisiert war. Der Kernfehler in Bergamo war, dass nicht rechtzeitig erkannt worden ist, obwohl es da ja Anzeichen für gab, dass es sich hier um eine übertragbare Infektionserkrankung handelt. Und dann gibt es da nämlich, wenn man mit Erfahrung da dran geht, einen Kernfehler, dass man nämlich alle Leute ins Krankenhaus strömen lässt, wodurch die Krankenhäuser selbst zu einem Hotspot werden. Hätten die ihre eigenen Präventionsprogramme befolgt und sie nicht ad acta gelegt, weil man meinte, so eine Situation wird nie mehr auftreten. Übrigens genauso wie in Deutschland. 2013 sind die Pandemiepläne gar nicht mehr weiterentwickelt worden. Wenn man da also kundig dran gegangen wäre, hätte man die Situation in Bergamo ohne weiteres beherrschen können.
Volker Bouffier sagte im ZDF auch, man dürfe jetzt nicht nach Schuldigen suchen. Jetzt mal ein bisschen frech gesagt, sowas würde auch ein Taschentieb sagen oder ein Bankräuber. Also sehen Sie Politiker wie Spahn, Bouffier, Merkel oder Lauterbach als Schuldige?
Mir kommt es nicht drauf an, schuldig. Politiker haben Entscheidungen zu treffen und die können richtig sein, sie können mittelmäßig sein, sie können falsch sein. In diesem Fall waren sie falsch. Gut. Wichtig ist für die Gesellschaft, dass dort ein Einsehen stattfindet, dass ein optimaleres Vorgehen denkbar gewesen wäre, damit man beim nächsten Mal es besser macht. Was vielleicht noch wichtiger ist, dass man jetzt wieder Frieden schafft, weil es ist ja doch zu einer erheblichen gesellschaftlichen Spannung gekommen über die Corona-Zeit. Das brauche ich ja kaum weiter auszuführen. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass man hier wieder die Lager zusammenführt und von der gegenseitigen Missachtung der Argumente herunterkommt. Das führt zu nichts.
Erlauben Sie mir mal, dass ich tatsächlich die Meinung der Straße wiedergebe, also beispielsweise von den Hunderttausenden, die bei den Montagsdemonstrationen dabei gewesen sind. Die würden ja vielleicht sagen, das reicht mir hier nicht. Also, warum stellt sich Heiko Maas nicht hin und sagt, ich habe Schutzausrüstung nach China verschenkt und deswegen hatten wir in Deutschland keine? Warum sagt Jens Spahn nicht, ja, ich bin verantwortlich für einen Milliardenschaden bei der Maskenbeschaffung? Warum sagt Angela Merkel nicht, ich habe Kinder gequält durch Schulschließung, mir tut das leid? Das ist doch in etwa das, was tatsächlich auch von der Straße kommt, zu sagen, nein, mir reicht das nicht, dass wir jetzt hier ein bisschen über Verantwortung übernehmen sprechen. Deswegen brauchen wir diese klaren Aussagen, ja, ich bin schuld daran.
Sie haben völlig recht. Warum sagt Angela Merkel das nicht? Ich habe mich ja zu Angela Merkel auch in der Presse sehr deutlich geäußert. Angela Merkel ist in einer geschlossenen Erkenntnisblase gewesen und hat es nicht fertiggebracht, sozusagen dort einmal herauszutreten und die Dinge von außen zu betrachten und andere Berater heranzuholen. Das ist ein klassischer politischer Fehler für eine Führungsperson. Was hat es für einen Sinn, dass ich als Person, als Wissenschaftler, als Fachmann da jetzt zu laute Töne anschlage? Ich kann nur geduldig und immer wieder darauf hinweisen, wo die Fehler lagen. Und letztendlich ist es ein politischer Prozess und ein gesellschaftlicher Prozess, der in Gang gesetzt werden muss und der dann den Forderungen auch der sehr deutlichen Corona-Kritiker Raum gibt. Ich halte es für notwendig, dass das passiert, weil sonst haben wir zu der Thematik keinen Frieden.
Die spannende Frage ist, wie sowas dann aussehen könnte. Also eine Enquete-Kommission im Bundestag wird ja schwer 83 Millionen Menschen im Land erreichen. Gibt es da irgendeine Vorstellung von Ihnen, welche Kommission oder welches Prozedere es dafür geben könnte?
Doch, da gibt es Vorstellungen. Es gibt ja auch bei uns in anderen Ländern katastrophale Situationen politischer Natur, die aufgearbeitet worden sind. Und da empfiehlt sich durchaus ein zentrales Gremium. Enquete wäre eine gute Vorstellung, wobei jetzt die verbliebene Zeit der Legislaturperiode natürlich relativ kurz ist, um das noch wirklich vernünftig auf den Weg zu bringen. Kombiniert mit dezentralen, also meinetwegen auf der Basis der Bundesländer oder auch der großen Zentren organisierten, parallel laufenden Veranstaltungen. Und auch die Medien müssten sich hier einschalten. Sie haben ja in großen Teilen eine sehr einseitige Beteiligung gezeigt und die Foren öffnen. Das war ja von Anfang an, ich glaube, Herr Bruckner, der die Aufarbeitung in Österreich geleitet hat, die jetzt auch nicht weltbewegend war, aber immerhin haben die Österreicher sich auf den Weg gemacht. Alexander Bruckner hat ja lapidar gesagt, warum hat man eigentlich nicht früher und warum auch nicht jetzt in eine der führenden Talkshows, meinetwegen den Professor Stör mit anderen Leuten diskutieren lassen. Also warum macht man das eigentlich heute nicht und öffnet die Diskussion für diejenigen, die eine konstruktiv fachlich unterfütterte Corona-Kritik vertreten können, fachlich vertreten können, aufgrund ihrer eigenen Erfahrung. So, das müssten die Medien machen. Ich kann sie nicht zwingen, Herr Gollmann, nicht? Ich kann sie nicht zwingen, aber ich kann insofern das meine tun, indem ich unermüdlich diese Punkte benenne. Ich bin letztendlich da gar nicht pessimistisch. Die Gesellschaft kann sich nicht erlauben, das weiter zu unterdrücken.
Übernehmt Verantwortung, appelliert Professor Matthias Schrappe. Er fordert damit die Entscheidungsträger der Pandemie auf, beispielsweise die Gesundheitsminister, aber auch das Robert-Koch-Institut und die Krankenhausleitungen. Schrappe war unter anderem Vorstandsvorsitzender der Universitätsklinik Marburg. Die deutsche Pandemiepolitik hat er bereits 2020 kritisch begleitet. Herr Schrappe, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen auch.